Wir wollen heute Fortsetzung machen mit unserer Themenreihe Zeitreise in die Zukunft. Und heute wollen wir uns den Predigttext Offenbarung 5 anschauen. Und ich habe zwei Mädels aus der Jugendgruppe, die Bettina und die Lydia, gebeten, uns diesen Text vorzulesen. Bitte schön.
In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr, weil niemand würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir: Hör auf zu weinen, der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig, er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm die Buchrolle aus seiner rechten Hand.
Und als es sie genommen hatte, warfen sich die 4 mächtigen Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine goldene Schale mit Weihrauch. Das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden über die Erde herrschen. Dann sah und hörte ich Tausende und Abertausende von Engeln, eine unübersehbare Zahl. Sie standen mit den 4 mächtigen Gestalten und den Ältesten um den Thron und riefen mit lauter Stimme: Würdig ist das geopferte Lamm, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Ruhm und Preis. Und ich hörte alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer laut mit einstimmen: Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Und die 4 mächtigen Gestalten antworteten: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Es ist ein Mittwoch im Frühjahr 1974. Eine ganz normale Bibelstunde in der Gemeinde. Und doch ist etwas anders als sonst. Mir klopft das Herz bis zum Hals. Ich rutsche nervös auf meinem Stuhl hin und her. Bin ganz zappelig, innerlich so unruhig und aufgeregt. Spüre irgendwie, dass Gott durch die Worte meines Vaters da vorne am Pult zu mir redet. Dass Jesus mich meint, den 14-jährigen Rainer. Eile ich vor meinem Bett und meine Mutter betet mit mir. Ich gebe Jesus bewusst mein Leben. 2 Monate später lasse ich mich auf das Bekenntnis meines Glaubens taufen. Das ist der Start zu meiner ganz privaten Lebensreise mit Jesus Christus. Seit diesem Zeitpunkt folge ich Jesus entschieden nach. Auf ihn höre ich, zu ihm bete ich, ihn verehre ich. Und die Beziehung zu Jesus ist bis heute intensiver geworden, meine Liebe zu ihm größer. Natürlich gab es auch zwischenzeitlich auch Zweifel und Situationen, die ich nicht verstehen konnte. Manchmal auch Gedanken, die mich verwirrten. Einige Leute haben mal spitzfindig gefragt, ob man denn überhaupt zu Jesus beten dürfe. Es gäbe ja im Neuen Testament kaum Beispiele von Leuten, die Jesus im Gebet anreden würden. Nun, das mag vielleicht stimmen, wenn man durchzählt. Aber wenn wir genauer hinschauen, so finden wir da doch eine ganze Reihe Belege. Und hier in der Offenbarung 5 haben wir den großartigsten Lobpreis in der Bibel überhaupt. Und der ist adressiert an Jesus. Da erschallen Anbetungslieder der ganzen himmlischen und irdischen Geschöpfe, die alle Jesus verehren. Ich liebe solche Lieder. wo Jesus im Zentrum steht und wir über ihn und sein Werk staunen, wo wir ihm ein Liebeslied singen. Auch in dieser Vision des Johannes steht Jesus im Mittelpunkt. Johannes sieht ein Lamm mit einer hässlichen Narbe am Hals. Er steht mitten im Thronsaal Gottes. Und im Kreis um dieses Lamm herum alle anderen Gestalten, die vier Lebewesen am Thron Gottes, die 24 Ältesten und eine unüberschaubare Zahl von Engeln. Für Johannes ist klar, dass dieses Lamm ein Bild für Jesus ist. Von seiner jüdischen Tradition her ist ihm die Bedeutung des Lammes geläufig. Vielleicht erinnert er sich an das Lamm, das jährlich zum Passafest geschlachtet wurde. Das war ja ein großes, fröhliches Frühlingsfest. Da hat sich das Volk Israel immer und immer wieder an die Befreiung aus Ägypten erinnert. Etwa so eine bedeutende Feier wie bei uns zu Ostern, wenn wir das Osterlamm zubereiten. Das ist ja auch das allerhöchste christliche Fest, bei dem wir an die Auferstehung von Jesus Christus denken. Oder Johannes denkt vielleicht auch an die Lämmer, die vor der Stiftshütte in der Wüste oder im Vorhof des Tempels auf dem Brandopferaltar geschlachtet und verbrannt wurden. Als Sühnopfer für einen Israeliten, der zum Priester kam, um seine Sünden zu beichten. Auch bei den Propheten des Alten Testamentes kommt das geschlachtete Lamm vor, so in dem bekannten Bibeltext Jesaja 53. Da ist von dem Knecht Gottes die Rede, der leidet und sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingibt. Er wurde misshandelt, aber er trug es freiwillig, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, duldete er alles Schweigen, blieb stumm. Auch diese Worte, die der Prophet Jesaja etwa 800 Jahre vorher gesprochen hat, die werden Johannes hier eingefallen sein. Und dann natürlich der gewaltige Spruch von Johannes dem Täufer, als der einmal Jesus begegnet und dann laut ruft: Seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Das hat der Jünger Johannes ganz hautnah mitgekriegt. Und es hat sich ganz tief bei ihm eingeprägt, dass er das sogar in sein Evangelium aufgeschrieben hat. Also dieses Bild vom Lamm ist Johannes sehr gut bekannt. Er kennt dessen Bedeutung und er weiß, dass es hier ein Bild für seinen geliebten Herrn ist. Wie muss ihm da das Herz aufgegangen sein? Auch diese große Narbe am Hals des Lammes deutet ja darauf hin, dass dieses Lamm hier mal geschlachtet, mit einem scharfen Messer geschächtet worden ist. Aber dennoch ist es nicht tot, nicht ausgeblutet und steif. Nein, hier ist es jetzt ganz lebendig. Wer denkt nicht sofort an die Wundmale an Händen und Füßen, die Jesus bei seiner Kreuzigung beigebracht worden sind. Auch damals, bei dem schrecklichen Tod seines Herrn, ist Johannes ja auch ganz nah bei ihm gewesen. Er hat das gesehen, wie sie Jesus nach Golgatha gebracht haben, wie sie ihn dort ans Kreuz nagelten, wie der Herr so brutal hingerichtet wurde. Aber dann ist Jesus nach 3 Tagen wieder auferstanden. Johannes hat den Herrn gesehen. Und es war ganz eindeutig, dass es der Gekreuzigte war. Er hat ihnen allen die Spuren von den Nägeln an den Händen gezeigt. Und jetzt hier im Himmel sieht Johannes den auferstandenen und erhöhten Herrn wieder, etwa 50 Jahre später, nachdem Jesus damals vor den Augen der Jünger in den Himmel entrückt worden ist. Das muss den Johannes einfach umgehauen haben. Auch sein Herz wird wie wild gepocht haben. Jesus steht im Zentrum, im Mittelpunkt. Er ist die bedeutendste und wichtigste Gestalt im himmlischen Thronsaal und jetzt nicht mehr das hilflose, ohnmächtige, schwache, unbeholfene Lamm, sondern der lebendige, der mächtige und der anbetungswürdige Herrscher und Regent. Alles dreht sich um ihn, wirft sich vor ihm nieder wie vor einem Triumphator. Darf ich dich mal was fragen? Steht Jesus auch in deinem Leben in der Mitte? Ist er Zentrum deines Lebens? Stell dir vor, dein Leben wäre ein großer Kreis. Und alle Dinge und Menschen, die du zu deinem Leben zählst, die wären in diesem großen Kreis platziert. Irgendwo, also je nach Bedeutung, näher zur Mitte hin oder näher am Rand. Wo ist da Jesus? Steht er in der Mitte? Oder bist du in der Mitte? Oder vielleicht deine Familie? Oder deine Hobbys? Deine Freunde? Dein Beruf? Ist Jesus vielleicht irgendwo in diesem Kreis, also eher hingerückt zum Rand, einer unter vielen anderen? Oder ist er möglicherweise sogar noch außerhalb des Kreises? Wo ist Jesus bei dir? Warum aber ist nun dieses Lamm in dieser Vision so verehrungswürdig? Was hat es an sich, dass alle Geschöpfe vor ihm auf die Knie fallen und es loben und preisen? Sowas macht man doch nur von jemand, dessen Macht und Herrschaft man anerkennt, vor einem König oder Kaiser. Worin besteht die Königswürde von Jesus Christus? Ich beobachte da drei Dinge. Zunächst, das Lamm ist das einzige Wesen hier im Himmel, das die Siegel der Schriftrolle Gottes aufbrechen kann. Das muss ich ein wenig erklären. Die versiegelte Pergamentrolle kommt vom Thron Gottes. Sie stammt von Gott selbst. Sie ist beschrieben mit Worten, die noch geheim und verschlossen sind, mit dem Wort Gottes. Und nur eine Person, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, kann der Welt dieses Wort Gottes zugänglich machen. Im römischen Recht wurde zum Beispiel ein Testament auf einer Schriftrolle zugebunden und die Knoten der Fäden siebenfach versiegelt. Und dann erst nach Tod des Erblassers in Gegenwart aller sieben Zeugen geöffnet. Hier im Himmel aber ist nur einer, nur Jesus allein berechtigt, die Siegel aufzubrechen. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist, der Prinz, der dem Vater am allernächsten steht. Jesus ist dem Vater am meisten vertraut. Er stimmt total überein mit den Gedanken des Vaters. Johannes hat das damals gehört, als Jesus von dem guten Hirten geredet hat. Da hat der Herr gesagt, ich und der Vater sind untrennbar eins. Und damit wollte er sagen, wir sind wesensverwandt, von gleicher Art. Wir wissen voneinander, was der andere denkt und fühlt. Es gibt da gar keinen Unterschied. Deshalb ist der Prinz hier die einzige berechtigte Person, das Wort Gottes zu enthüllen. Vielleicht handelt es sich hier um die Gedanken, den Ratschluss Gottes über das Ende der Welt und die Wiederkunft seines Sohnes, seinen letzten Willen, würden wir vielleicht heute sagen. Ja? Jesus macht dieses Wort Gottes bekannt. Er verkündet es aller Welt, der himmlischen Welt und auch allen Völkern und Nationen auf der Erde. Er lässt uns die Gedanken erkennen und verstehen. Und das ist nun auch ein wichtiger Punkt. Du brauchst Jesus, um das Wort Gottes zu begreifen. Du kannst viel in der Bibel lesen. Du kannst viele Geschichten auswendig im Kopf haben. Du kannst dich bestens auskennen, aber du wirst wenig von den Zusammenhängen und dem Sinn verstehen, wenn du Jesus nicht hast. Ohne Jesus bleiben dir die wichtigen Erkenntnisse verschlossen. Nur Jesus kann dir enthüllen, was Gott wirklich meint, was er mit der Welt tatsächlich vorhat, was er mit deinem Leben vorhat. Er öffnet uns die Augen und die Ohren für die Pläne Gottes. Und je tiefer deine Beziehung zu Jesus ist, desto mehr wirst du sein Wesen und seinen Willen verstehen. Das ist also das Erste. Wir staunen über Jesus, weil er uns Einblick gibt in die Gedanken Gottes, weil er uns in das Herz des Vaters schauen lässt. Und nur weil er das haargenau kennt, deshalb hat er auch hier die Vollmacht, das zu offenbaren, was Gott am Herzen liegt. Niemand anders kann das. Niemand, kein intelligenter Historiker, kein studierter Theologe, kein Sprachwissenschaftler oder Esoteriker. Niemand, allein Jesus Christus. Eine zweite Beobachtung. Jesus ist würdig, Anbetung zu empfangen aufgrund seines Werkes. Das finden wir nun hier in dem Lobpreis der vier Throngestalten und der 24 Ältesten. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem Blut hast du uns für Gott losgekauft und hast uns zu Königen und zu Priestern Gottes gemacht. Hier wird uns das Werk Jesu beschrieben. Das, was er durch seinen Tod und seine Auferweckung für uns bewirkt hat. Und das ist wirklich eindrucksvoll und bewundernswert. Er wurde als Opfer geschlachtet. Hier finden wir wieder das Bild von dem Lamm, das auf dem Altar geschlachtet wird. Es ist klar, dass es hier um die Kreuzigung von Jesus geht. Dort wurde dieses Opfer von Jesus dargebracht. Dort auf dem Hügel Golgatha hat er sich hinrichten lassen und das Sühnopfer für die ganze Welt gebracht. Dort ist er für dich und für mich und alle unsere Sünden gestorben. Dort hat er den Preis bezahlt für deine Schuld und sie getilgt. Das ist der Gedanke hier. Ist dir dieses Werk von Jesus bekannt? Hast du es für dich persönlich schon angenommen? Es ist ja ein Unterschied, ob du nur davon weißt oder ob du es für dich auch als Geschenk angenommen hast. Ob du glaubst, dass es auch für dich persönlich gilt. Ob du Erleichterung tatsächlich erfährst, dass Gott deine Schuld vergibt. Manchmal schleppen wir ja einen ganzen Rucksack voller Sünden mit uns rum und brechen darunter schier zusammen. Kürzlich war ich ja als Referent auf einer Männerfreizeit in Holland. Da bekommen auch zum Teil Jahr für Jahr dieselben Männer hin. Beim Kennenlernabend sagte einer: Ich habe wieder einen ganzen Rucksack voll mitgebracht und hoffe, dass ich den hier wieder leer kriege. Und damit meinte er, es hat sich wieder in dem vergangenen Jahr eine Menge Schuld bei mir angesammelt, Lasten, die mich bedrücken und quälen. Und die will ich hier auf der Männerfreizeit in der Seelsorge loswerden. Einerseits finde ich so eine Ehrlichkeit ganz großartig, vor allen Dingen, wenn man das so in der Gruppe dann auch sagt, ne? Aber auf der anderen Seite ist das ja erschütternd, wenn sich der Ballast des ganzen Jahres ansammelt und man nur auf einer Männerfreizeit einmal im Jahr Erleichterung bekommt. Du brauchst nicht deinen ganzen Rucksack voller quälender Sünden mit dir herumschleppen. Du kannst es heute und immer wieder bei Jesus loswerden. Dafür ist Jesus gestorben, dafür hat er bezahlt. Willst du nicht mal endlich reinen Tisch machen? Weiter hat uns Jesus mit seinem Blut losgekauft für Gott. So steht's hier. Dahinter steht der Gedanke der Befreiung eines Gefangenen, für den jemand etwas bezahlt hat. Als Teenager habe ich gerne das Buch von Harriet Beecher Stowe, Onkel Toms Hütte, verschlungen. Es handelt von dem christlichen Sklaven Tom, der von verschiedenen Händlern auf dem Sklavenmarkt weiterverkauft wird. Und sowas müssen wir uns hier von Jesus vorstellen. Er hat uns ausgelöst, erlöst, einen Preis bezahlt, um uns aus der Sklaverei, der Sünde und des Teufels zu befreien. Heute würden wir uns das vielleicht so vorstellen: Da bist du von einem Erpresser als Geisel genommen worden und dann kommt Jesus und bezahlt das Lösegeld, damit du freikommst. Nun hat Jesus nicht mit Geld oder materiellen Gütern bezahlt, sondern mit seinem Leben. Er hat sich praktisch selbst freiwillig in die Gefangenschaft begeben. Sich selbst in die Gewalt des Verbrechers, des Teufels begeben, der ihn dann auch hinrichten lässt. Aber du bist frei. Du bist nicht mehr gefangen. Nicht mehr in der dunklen, einsamen Zelle. Nicht mehr in der Gewalt des Verbrechers. Das Leben kann wieder neu beginnen. Was nimmt uns denn gefangen? Woraus müssen wir denn erlöst werden? Nun, die Bibel sagt, dass die Sünde und der Teufel uns gefangen nehmen. Wir merken das vielleicht daran, dass wir etwa zwanghaft an irgendwelche schlechten Gewohnheiten oder Süchte gebunden sind. Dass etwas in uns steckt, das immer nur Böses und Gemeines hervorbringen will und dass es uns kaum gelingt, das unter Kontrolle zu halten. Von diesen Gebundenheiten aber will Jesus uns befreien. Und er will uns eine neue Qualität des Lebens schenken, wo wir dem Bösen in uns nicht mehr gehorchen müssen, wo wir mit Gottes Kraft dagegen angehen können. Es ist ja so, auch ein freier Mensch hat immer noch die Freiheit, sich der Sünde zu öffnen oder nicht. Aber er steht nicht mehr unter dem Zwang des Sklavenhalters. Er muss ihm nicht mehr gehorchen. Er kann frei entscheiden. Und wenn du Jesus hast, dann kannst du es frei entscheiden, wem du folgen willst. Dann steckt etwas Neues in dir, eine besondere Stärke, die dich befähigt, erfolgreich Widerstand zu leisten. Und schließlich besteht das Werk Jesu darin, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. In Johannes 1, Vers 12 steht, von Johannes auch selbst geschrieben: Aber allen, die ihn, nämlich Jesus, aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das bedeutet, durch Jesus Christus werden wir Kinder Gottes, Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen. Ist das was? Wir sind ja nicht einfach nur Gottes Kinder, bloß weil wir auf dieser Erde leben. Ja, wir sind alle seine Geschöpfe. Aber doch nicht alle seine Kinder. Das wäre eine Lehre, die nicht mit der Bibel übereinstimmt. Wir werden nur Gottes Kinder, wenn wir Jesus aufnehmen und ihm vertrauen. So wie ich das damals 1974 getan habe und wie viele von euch irgendwann ja auch. Wir bekommen nur von Jesus die Berechtigung erteilt, auch Söhne und Töchter Gottes zu sein. Nur von ihm, von niemand anders sonst, auch nicht von der Institution Kirche oder ihren Amtsträgern. Und was dürfen Königskinder? Sie haben freien Zutritt zu ihrem Vater. Sie brauchen nicht um eine Audienz bitten wie die Gläubigen, die im Vatikan Schlange stehen, um sich den Segen des Papstes zu erhaschen. Als Christ darfst du frei zu Gott kommen, überall und jederzeit. Das ist schon sehr gewaltig. Was für ein Vorrecht. Jesus hat es uns eingeräumt. frage dich, bist du ein Kind Gottes? Hast du Jesus mal ganz bewusst aufgenommen, ihm gesagt, dass du ihm vertraust und ihm Glauben schenkst für das, was er getan hat? Hast du ihm einmal Gebet dafür gedankt und ihm gesagt, dass du ihm folgen willst? Dann darfst du ein fröhliches Kind Gottes sein und ganz ungezwungen, unbeschwert und ohne Angst zu Gott kommen. Eine dritte Sache habe ich hier beobachtet, die Jesus würdig macht, und das finden wir nun in dem weltweiten Lobpreis der Engel und der gesamten Schöpfung. Es klingt durch in diesem mächtigen Anbetungslied, das auch so manche Liedermacher heute vertont haben. Das Lamm, das geopfert ist, ist würdig zu empfangen. Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Herrlichkeit und Ehre und Lobpreis. Weshalb ist Jesus würdig? Weil er göttliche Attribute hat. Weil er Eigenschaften besitzt, die sonst nur Gott hat. Ich will das ein wenig andeuten. Ihr könnt zu Hause mal eure Konkordanz zur Hand nehmen und euch dann vielleicht in ein Notizbuch schreiben, wo sonst noch diese Begriffe bezogen auf Jesus im Neuen Testament vorkommen. Mit diesen Dingen, die hier erwähnt werden, will Jesus dir dienen. Er will damit in dein Leben hinein. Er möchte, dass diese Qualitäten bei dir zur Geltung kommen. Dass du erfährst, wie großartig Jesus ist, wie sehr er sich um dich kümmert, wie sehr er dich liebt. Jesus hat Kraft. Von dem griechischen Wort, das Johannes hier benutzt, ist unser deutsches Wort Dynamit abgeleitet. Gemeint ist, Jesus hat Kraft wie Dynamit. Er kann Bollwerke und Mauern zersprengen. Er ist so stark, dass alle Hindernisse, die sich vor dir auftürmen, platt gemacht werden. Habt ihr schon mal Bilder gesehen, wie große Türme oder Hochhäuser gesprengt worden sind? Also so müssen wir uns das hier vorstellen. Jesus ist der Sprengmeister, der Wolkenkratzer zusammenstürzen lässt, der Berge zerplatzen lässt und einebnet. Vielleicht stehst du gerade vor riesigen Bergen. Du siehst keine Möglichkeiten, sie zu überwinden. Dann vertrau Jesus. Er hat die Kraft, sie wegzuhauen. Jesus besitzt auch Reichtum. So steht es in der Luther-Übersetzung. Naja, diese Übersetzung, die irritiert was. Denn es geht hier nicht um viel Geld oder materielle Güter. Nach der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt steht der mexikanische Telekommunikationsunternehmer Carlos Slim gerade auf Platz 1 und sein Vermögen wird auf etwa 47 Milliarden Euro geschätzt. Nun, Jesus hat nicht noch mehr Geld auf der himmlischen Bank. Auch dürfen wir uns ihn hier nicht vorstellen wie einen Dagobert Duck, der in seinem überdimensionalen Tresor mit Goldstücken spielt. Nein, wir müssen hier eher übersetzen, Jesus hat die Fülle, bei ihm ist Überfluss. In Johannes 10, Vers 10 hat er davon geredet, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, und zwar Leben im Überfluss. Oder anders, bei Jesus werden alle deine tiefsten Sehnsüchte gestillt. Er kann deinen Mangel, deine Defizite ausfüllen, dir geben, was du nötig hast für Körper, Seele und Geist. Und auch das hat er in seinem irdischen Leben vielfach demonstriert. Schon bei seinem ersten Wunder, als er Wasser in Wein verwandelte und die Stimmung auf der Hochzeit dadurch hochhielt. Oder da, wo er tausenden Menschen zu essen gegeben hat, die nach seiner langen Predigt müde und hungrig waren. Oder indem er so vielen Menschen ihre Gesundheit wiedergab und ihren Körper wieder in Schuss brachte. Oder als er seine Jünger vor seinem Tod nochmal durch ein Festessen ermutigte und tröstete, das wir seitdem als christliche Gemeinde regelmäßig als Abendmahl feiern. Bei Jesus ist die Fülle, da gibt es genug für jeden und für jedes Defizit. Es ist Segen im Überfluss da für jeden, der zu ihm kommt und ihn darum bittet. Jesus besitzt auch Weisheit. Das bedeutet, er ist der klügste Ratgeber der Welt. Nach einem regionalen Mitarbeitertreffen wollte ich abends mal wieder nach Hause fahren. Es war so neblig, dass man keine 5 Meter weit sehen konnte. Und am liebsten wäre ich am Straßenrand stehen geblieben, denn ich sah absolut nichts. Ganz langsam und mehr auf gut Glück bin ich dann weitergeschlichen und Gott sei Dank hat sich der Nebel dann wieder etwas gelichtet. Manchmal stehen wir vor so einer Nebelwand und wir haben absolut keinen Durchblick. Wir wissen nicht mehr ein noch aus. Gut, dass Jesus da ist, der ist unser Kompass oder unser Navigationsgerät, der leitet uns und zeigt uns den richtigen Weg. Vielleicht erscheint dir dein Leben wie ein Wollknäuel, in dem die Fäden ineinander verschlungen und verknotet sind. Da kann Jesus diese Knoten und Fäden entwirren, die Knoten lösen, dir wieder Klarheit schenken. Bei ihm ist die Weisheit, so groß auch dein Konflikt sein mag, in dem du scheinbar jetzt bist und den du nicht weißt, wie du ihn aufdröseln willst. Jesus kennt eine Lösung. Jesus besitzt auch Stärke. Das hat noch so einen anderen Akzent wie das Wort Dynamit. Gemeint ist hier eher die Macht, die Stärke, das Böse, den Teufel in die Flucht zu schlagen, wenn er uns bedrängt. Es geht um böse Einflüsse, die uns anfechten. Vielleicht um Sorgen, die uns dauernd quälen. Oder um verführerische, schlechte Gedanken. Um Dinge also, bei denen wir spüren, dass sie uns nicht gut tun, die wir aber nicht alleine loswerden. Manchmal sind es vielleicht auch dämonische Dinge, die uns zu schaffen machen, weil wir uns auf okkulte Dinge eingelassen haben. Wie auch immer, der Teufel versucht uns mit allen Mitteln zu Fall zu bringen. Und wenn das so ist, dann dürfen wir wissen, dass wir in Jesus noch einen Stärkeren an unserer Seite haben. Wenn wir den bösen Mächten im Namen Jesu gebieten, dann müssen sie verschwinden. Jesus ist größer als das, was uns bedroht und uns in Furcht und Schrecken versetzen will. Schließlich besitzt Jesus auch Herrlichkeit, einen unbeschreibbaren Glanz, eine Schönheit, eine Pracht, wie eben die eines Königs und Herrschers. Nach einer Bibelstunde kam eine ältere Frau auf mich zu und beschwerte sich, wie ich denn behaupten könne, Jesus sei eine schöne Gestalt, ein schöner Mann. In der Bibelstunde doch, er war weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Das stimmt. Dieses Bibelwort finden wir auch in Jesaja 53. Nun, wir wissen nicht, wie Jesus als Mann tatsächlich ausgesehen hat. Als er auf der Erde lebte, da gibt es die Bibel keine Anhaltspunkte. Aber hier in der Offenbarung geht es um eine Qualität Jesu nach seiner Auferstehung. Das Lamm hat eine Hoheit, eine Erhabenheit, eine Größe, auch wenn es noch die Narbe am Hals trägt. Herrlichkeit, das weist uns hin auf den neuen Körper, den Jesus als der Auferstandene bekommen hat. Einen herrlichen, einen makellosen, einen reinen Körper. Einen Körper ohne Falten, ohne Übergewicht und ohne Zellulite. Das gibt's im Himmel nicht mehr. Vielleicht denkt Jesus auch an das Erlebnis zurück, dass er zusammen mit Petrus, Jakobus und dem Herrn auf dem hohen Berg hatte. Da berichtet uns die Bibel: Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung durch. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Jesus strahlt sozusagen von innen heraus. Er besitzt eine innere und hier auch eine äußere Schönheit, die man nur bestaunen kann. Herrlichkeit, das deutet auch hin auf seine Herrschaft, auf seinen Triumph, wenn er als Sieger wiederkommt. Da denken wir an den Triumphzug eines mächtigen Feldherrn, der von der gewonnenen Schlacht mit der Beute heimkehrt. In prächtige Gewänder gehüllt, zieht er an seinem Volk vorbei, das ihm zujubelt und fröhlich, begrüßend ihn willkommen heißt. Jesus wird als Sieger, als Gewinner kommen. Das glauben und das hoffen wir. So wie ein Weltmeister oder Olympiasieger, der noch eine Ehrenrunde dreht und den Jubel im Stadion genießt. Deshalb gehört ihm der Lobpreis der ganzen Welt. Alle Menschen aus allen Völkern und Nationen werden einmal vor ihm niederfallen und ihn als König anbeten. Schon jetzt können wir als Kinder Gottes, als die Gemeinde von Jesus, unseren Herrn anbeten und preisen. Staunen über Jesus. Das passiert dann, wenn wir ihn in die Mitte stellen und uns vor Augen malen, was er getan hat, womit er uns heute beschenkt und was er uns für die Zukunft versprochen hat.